Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute trotz meiner Stimme mit einer Folge Velo Race. Wenn ich Zeit habe, habe ich ja immer schon gesagt, will ich noch mal immer wieder reinschauen. Und da der Chris heute keine Zeit hatte, haben wir gesagt, dann machen wir es halt richtig, der Thomas und ich. Guten Abend nach München, Thomas.
Hallo.
So, wieso ist denn jetzt hier bei mir alles zweimal? Naja, das ist egal, damit werde ich später zurechtkommen. Wie geht's dir? Ist warm?
Ja, ist richtig Sommer geworden mittlerweile wieder hier, nach den paar nicht so schönen Tagen vielleicht.
Na, wollen wir hoffen, dass es lange bleibt und dass wir auch schön Fahrrad fahren können. Das schadet ja nie und ist grundsätzlich gut. Ich gucke gerade mal nach, hier so eine Recherche während des Podcasts, immer ungern gesehen, aber wann wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, ich glaube, es war nach der Tour.
Das letzte Mal war nach der Tour de France, beziehungsweise nach der Klassiker San Sebastian und kurz vor Olympia.
Ah, dann ist es ja noch gar nicht so lange her, dann ist das nur gefühlt bei mir so lange her, dass ich dabei war.
Ja.
Aber ich wollte der Kompetenz einfach mal Raum geben, ne? Und mein Unwissen ist ja, ich bin ja nur Springer. Und nicht die Dame oder der König beim Schachspielen hier. Klassiker San Sebastian, Olympia. Wir haben sogar schon im letzten Velo Snack kurz über Olympia gesprochen. Ich glaube, noch mehr als wer hat es gewonnen bei den Damen und bei den Herren, wer hat das Zeitfahren gewonnen, war so das überschattende Thema dann die Stürze bei dem Straßenrennen der Damen und Herren natürlich auch.
Ja, also die Stürze haben halt das Finale überschattet, vor allem beim Straßenrennen der Herren. Und ja, gut, es stellt sich jetzt die Frage, ob das dem Parcours geschuldet war oder vielleicht auch der Risikobereitschaft der Fahrer, weil, ja gut, das war eigentlich eine Abfahrt, die letzte Abfahrt, die da zwei- oder dreimal gefahren wurde, die quer durch den Dschungel quasi ging. Da waren schon ein paar, also richtig gefährliche Kurven dabei, habe ich gedacht, aber ja, die sind da halt auch letztlich ziemlich viel Risiko runtergefahren und ja, aber man kann natürlich schon spekulieren, wenn es selbst einen super Abfahrer wie Nibali da hinhaut, dass es dann doch ein bisschen gefährlich war.
Mhm. Fangen wir mal an. Ich glaube, vorher war noch das Einzelzeitfahren der Herren und der Damen, also quasi der Start in das olympische Turnier. Und hätte man mir vorher gesagt, dass Platz 1 und 2 auf dem Podium sind, hätte ich gesagt, ja, ist jetzt keine große Überraschung, ne, dass Chris Froome auf dem Podium landet, konnte man mit rechnen, dass Tom Dumoulin auf dem Podium landet, war man auch von ausgegangen, obwohl man nicht genau wusste, wie es mit seiner Handverletzung aussieht. Aber dass Cancellara irgendwie dann nochmal seine Karriere beendet mit einer goldenen Medaille, da hätten, glaube ich, nicht so viele drauf gewettet.
Ich auch nicht, also auf keinen Fall und vor allem nicht mit dem Abstand, das war ja also 47 Sekunden auf den zweiten und vor allem, ich hatte vorher damit gerechnet, dass so Chris Froome eigentlich der Top-Favorit ist, aber er hat von Cancellara auf dem Parcours, der wirklich ja richtig schwierig war, hat er ja über eine Minute bekommen und man hatte eigentlich so gedacht, nachdem auch Toni Martin bei der Tour de France bei diesem welligen Zeitfahren relativ schwach abgeschnitten hat und Cancellara da auch, dass es dann doch nichts für die Rouleure ist, aber hat uns alle eines Besseren belehrt.
Also ja, also gerade bei dem, du sprichst es an, bei dem ist auch dem, das muss man erschwerend hinzufügen, bei dem Parcours rechnet man noch viel weniger damit, dass Cancellara gewinnt. Cancellara ist ja bei vielen auch eine etwas umstrittene Person, sagen wir mal so. Er hat auf den Mund ein bisschen weit aufgemacht. Es gab damals mal diese, wie ich finde, sehr, sehr unschönen und ominösen Gerüchte ums Motordoping bei den Klassikern. Es gibt sicher ein paar Leute, die ihm das nicht so gönnen. Ich finde es so als Abschluss seiner Karriere. Er hat dieses Jahr viele Sachen nicht gewonnen, wo ich gedacht hätte, ach, ein Klassiker wäre nochmal schön gewesen oder eine Tour-Etappe, ein Tour-Zeitfahren. Das ist jetzt ein sehr, sehr, sehr persönlicher Abschied.
Ja, sehr persönlicher Abschied, wobei es muss ja noch gar nicht der Abschied sein. Also es kann ja, also ist ja eigentlich noch offen, ob er dann bei der WM vielleicht auch nochmal antritt. Und ja, aber man muss auch immer sehen, bei Cancellara, er hat auch viel Pech gehabt in seiner Karriere. Also wenn ich nur dran denke, vor 2 oder 3 Jahren dieser Sturz bei der Flandern-Rundfahrt, dann letztes Jahr bei der Tour de France im gelben Trikot hat er sich, glaube ich, 2 Rückenwirbel gebrochen. Und ja, dieses Jahr bei Paris-Roubaix auch, ja, ist da dann auch relativ früh rausgeschieden und von daher, ja, hätte er noch viel mehr gewinnen können eigentlich, aber persönlicher Abschluss auf jeden Fall.
Ja, also ich bin, also wenn ich Cancellara wäre, würde ich jetzt nicht mehr zur WM starten. Würde ich sagen, okay, das reicht jetzt, so ist ganz gut und Abschluss. Du hast ihn eben schon mal am Rande erwähnt, Toni Martin, Rang 12, ist er mit Sicherheit nicht zufrieden mit. Und wenn man vorher gesagt hätte, er landet im Zeitfahren irgendwie 16 Sekunden vor Simon Geschke, hätte man auch viel Geld gewonnen für diese Wette.
Ja, also da hätte der Simon Geschke den Toni Martin ja fast noch in die Tasche gesteckt. Aber es zieht sich bei Toni Martin halt wie so ein roter Faden eigentlich durch die Saison, dass es im Zeitfahren kategorisch einfach nicht läuft. Und bei der Tour de France hat man eigentlich schon gesehen, ja, dass er da den eigenen Erwartungen doch relativ weit hinterherhinkt. Er selbst war eigentlich vor dem Olympia-Zeitfahren ja noch halbwegs optimistisch und nach dem Tour-Zeitfahren, aber hat auch ja selber keine richtige Begründung dafür, warum es jetzt überhaupt gar nicht mehr so läuft. Kann man natürlich auch wieder spekulieren. Er hat gesagt, er wollte sich dieses Jahr ein bisschen mehr auf die Klassiker fokussieren und hat er dann ja auch gemacht, ob das dann vielleicht mit reinspielt oder ob es einfach vielleicht auch der Verschleiß und das Alter ist.
Obwohl jetzt schon das Alter. Wie alt ist er? Ich, solche Sachen kann ich mir nicht merken.
31, 32.
Ja,
31, ja. Aber es ist halt ja unterschiedlich bei vielen Fahrern. Also wenn du guckst, zum Beispiel, manche Fahrer sind mit Anfang 30 schon, stehen am Ende ihrer Karriere und dann zum Beispiel Chris Horner gewinnt mit ja gut 40 Jahren die Vuelta. Also es ist ganz unterschiedlich einfach.
Ja, stimmt. Ja, vielleicht ist er einfach, vielleicht muss man auch so Lebenszeitkilometer mal so dann sehen, wie viele Kilometer in seiner Karriere vielleicht abgerissen hat im Vergleich zu anderen. Er ist ja auch einer von denen, die viele Rennen fahren und viele Kilometer nimmt.
Was natürlich auch immer noch mit reinspielt, ist, wie oft ein Fahrer stürzt und auch die Schwere der Verletzung. Ist natürlich, denkt man so, dass ein Fahrer einfach wieder zurückkommt nach einer Verletzung, aber es hat teilweise auch ja Langzeitauswirkungen.
Ja, und das sind halt auch irgendwie so diese Trainingskilometer, die dann fehlen für einen Zeitraum.
Absolut. Absolut, ja.
Zeitfahren der Frauen, muss ich sagen, habe ich zu wenig wirklich verfolgt. Ich bin ja, wir machen ja vielleicht auch nochmal eine Sendung zu Olympia, so grundsätzlich hätte ich Lust zu. Ich bin ja dann auch jemand, der sich wirklich vom Schießen übers Bogenschießen, übers Kanu alles anguckt in der Zeit, die ihnen zur Verfügung steht. Christine Armstrong, das war die Fahrerin, um die es vorher diese Kontroverse gab, glaube ich, ne? Mit den drei Mistests und die sie dann doch erklärt hat. Oder bin ich jetzt ganz auf dem falschen Dampfer?
Ich glaube, es war gar nicht sie.
Nee, ach nee, der Engländerin war das.
Genau.
Ne? Tue ich ihr Unrecht. Ich ziehe mir alles zurück und mache das Gegenteil. Aber auch da die Deutschen, also Christine Armstrong hat gewonnen vor Olga Sergejewna Sabelinskaya. Tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Ja. Anna van den Bergen, Bregen, Dritte. Ich muss sagen, ich kenne mich zu wenig im Damenradsport aus. Ich kenne natürlich die deutschen Fahrer, Lisa Brenner auf Platz 8. Aber ich kann die Leistung der ersten drei. Christine Armstrong ist natürlich ein Name, der schon seit Jahren irgendwie an der Weltspitze alles abräumt. Das war jetzt keine Überraschung.
Ja, aber ich glaube für Christine Armstrong auch noch 2008 und 2012 die dritte Goldmedaille bei Olympia. Und ja, absolut einmalig eigentlich, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass sie, glaube ich, zwischendrin auch noch eine Babypause hatte. Und ja, von daher ist es gar nicht hoch genug einzuschätzen. Ja. Aber es waren halt, das heißt, waren halt auch nur 6 Sekunden, also ganz, ganz knappes Ding.
Das tut mir auch dann immer so leid, aber ich habe irgendwie auch nur so ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit, was ich vergeben kann. Und wenn man die Leistung der Damen dann nicht so würdigt wie die der Herren, das hat nichts damit zu tun, dass ich die schmäler einschätze. Bloß ich habe einfach nicht mehr Zeit, um mich da auch so einzuarbeiten. Straßenrennen der Herren, ohne es jetzt konkret nochmal von Anfang bis zum Ende durchzugehen. Das Entscheidende hast du schon besprochen, der Parcours am Ende, der dreimal durchfahren wurde mit dieser Abfahrt. Wie stehst du denn dazu? Es gibt ja, also egal welche Position du einnimmst, ich nehme jetzt mal um die Diskussion anzuleiern, die Gegenposition ein. War die Strecke zu schwierig?
Ja, war die Strecke zu schwierig letzten Endes. Da zahle ich jetzt.
Machen die Fahrer die schwierig.
Genau, zahle ich auch gerne mal 5 Euro ins Phrasenschwein. Der Kurs ist nur so schwierig, wie die Fahrer ihn machen. Und ja, man hat ja gesagt, das ist eigentlich der schwierigste Kurs, der je bei einem olympischen Radrennen befahren wurde. Aber man hat gesehen, der Olympiasieger hinterher war Greg van Avermaet und ist jetzt kein reiner Kletterspezialist gewesen, sondern einer, der richtig gut bei den Klassikern ist und auch gut die Hügel hochkommt, aber nicht im absoluten Hochgebirge bei den Bergfahrern zu Hause ist. Wobei man sagen muss, am letzten Anstieg ganz klar, wenn die Gruppe vorne ja sich nicht langgelegt hätte, dann wäre der Olympiasieger aus diesen dreien, Henao, Nibali und wer war der dritte, Maika, der noch dabei war, wäre der gekommen und die dahinter wären eigentlich nicht mehr rangekommen.
Ja.
Ja, aber ich denke einfach, dass es mehr oder weniger die Fahrer waren, die das Rennen also ja zu überbeansprucht haben und dadurch mehr oder weniger viele Stürze auch zustande gekommen sind.
Muss man die Fahrer da vielleicht auch von Veranstalterseite schützen, indem man einfach, also ich habe hinterher drüber nachgedacht, muss es so sein, dass man so eine schwierige Abfahrt dann, also weil die Anstiege sind ja nicht das Problem, also und das, was den Kurs schwierig gemacht hat, war ja die Abfahrt dann am Ende, überraschenderweise, jeder hat ja über die Anstiege gesprochen, aber dass es da auch irgendwie runtergeht und dass diese Abfahrt sehr technisch ist. Und muss man die dreimal runterfahren, damit man beim dritten Mal, wenn man wirklich komplett durch ist und alles nur noch leuchtet, dann den Olympiasieg vor Augen. Vielleicht auch gibt es Fahrer, also ich denke mal, es gibt Fahrer, denen würde oder bedeutet ein Olympiasieg mehr als anderen, da mehr Risiko eingeht. Ich bin auch immer noch, und ich war beim letzten Velosnack war ich unentschlossen und ich weiß es jetzt immer noch nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach echt keine Antwort.
Ja, aber auf der anderen Seite musst du ja auch immer sehen, nimmst du da eine Runde bei raus, dann heißt es hinterher wieder von Fahrerseite, wir hatten nicht genügend Gelegenheiten, um das Rennen schwer zu machen oder beziehungsweise es wurde nicht genug selektiert. Also wie du es machst, machst du es eigentlich verkehrt.
Das stimmt, ja. Also die einzige Möglichkeit wäre, ja, ich kenne jetzt natürlich auch nicht die Strecke da. Ne? Hätte man vielleicht eine andere Abfahrt nehmen können beim dritten Mal oder. Es gibt bestimmt verschiedene. Fazit ist für mich so ein bisschen, also als ich die Jungs da irgendwo auf der Straße überall rumliegen sah, da dachte ich, mein Gott, das ist jetzt auch ein Olympiasieg, der für mich persönlich jetzt auch etwas sehr, sehr Großartiges wäre im Vergleich auch zu anderen Rennen. Also zum Beispiel, wenn jetzt, ich würde einen Olympiasieg für mich, wenn ich als Radsportler wäre, mindestens genauso hoch einschätzen, wenn nicht sogar höher als so ein Paris-Roubaix oder Mailand-Sanremo. Ich weiß, dass manche mich jetzt dafür totschlagen würden für diese Aussage, aber ein Olympiasieg ist für mich, wie für jemanden, der Olympia sehr toll findet, auch was ganz, ganz Großartiges. Aber ob so ein Risiko ist, vielleicht um da jetzt auch zu dem Frauenrennen rüberzugehen, die Frau lag ja da und ich habe erstmal nur gesagt, scheiße, scheiße, scheiße.
Ja, es sah wirklich also ganz schlimm aus und musste da auch wirklich von dem Schlimmsten ausgehen, aber ja es ist halbwegs glimpflich dann letztlich noch, wie soll man sagen, ausgegangen. Und ja, aber das ist auch, hat sich auch durch das Frauenrennen halt gezogen, wie bei den Männern mit den schweren Stürzen. Und ja,
es sind ja manche Stürze sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen hinten von weniger erfahrenen Fahrern gewesen, die sich vielleicht auch noch nicht in dem Peloton bewegt haben, was auf so hohem Niveau und so einer Geschwindigkeit so ein Rennen fährt und mit den schnellen Entscheidungen. Davon kann ich absehen. Aber dass so weit vorne wirklich bei den Führenden diese Stürze passiert sind, dass ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich das jemals bei einem Eintagesrennen so gesehen habe. Also die sind da wirklich spitz auf Knopf gefahren und ja, zum Glück ist nicht mehr passiert. Also bei der Frau hatte ich echt Sorge, weil die Kamera hat weggeblendet und dann hat man auch nichts mehr gesehen. Ne, man hat ja auch über einen langen Zeitraum wenig Neuigkeiten bekommen und hat überhaupt nichts, ne, auch von Reporterseite keine Informationen gehabt. Und das fand ich schon sehr, sehr bedrückend. Also es war echt so ein bedrückender Moment für mich.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also es ist immer ganz schwierig, natürlich auch als TV-Broadcaster, wie verhalte ich mich dann in so einer Situation? Ja. Filme ich das denn oder gehe ich dann besser weg? Und ich denke, Letzteres ist dann eher die bessere Möglichkeit, die Leute ja nicht voreilig mit irgendwelchen vielleicht nicht verifizierten Informationen zu versorgen und dann lieber ein bisschen abzuwarten und dann erstmal so die Lage zu sondieren und dann ja was rauszugeben, was dann auch wirklich stimmt.
Das stimmt natürlich. Aber diese Ungewissheit, ne, das hat mich schon, man hat ja dann später auch von anderen Sportarten wieder ins Studio geschalten und hat gesagt, hier, wir wissen noch nichts Genaues, aber in so einer Welt ist natürlich Twitter und alles, diese schnellen Medien von Vorteil. Man konnte also relativ schnell, kam dann von irgendeiner, ich glaube, italienischen News-Zeitung die Meldung, ja, alles gut, ist am Weg im Krankenhaus, ist bei Bewusstsein. Das war ja schon mal einiges. Also ich bin ja fast von Stimmung ausgegangen. Ich habe dann aber auch hinterher gesehen, dass das war irgendein Zuschauer hat es wirklich mit seinem Smartphone gedreht und gefilmt und es hat ewig gedauert, bis da jemand war, um Hilfe zu leisten. Ne? Also die Autos sind alle vorbeigefahren. Der Typ hat mit seinem Smartphone auch nur draufgehalten, hat auch nichts groß gemacht, was ich jetzt, dem würde ich auch mal auf den Kopf hauen. Aber sehr, sehr unschön war das auch. Also, naja, sie kann wieder Fahrrad fahren. Sie hat es gut überstanden und das ist ja das Wichtigste. Haben wir überhaupt erwähnt, wer das Herren und das da von Avermaet, hast du eben schon gesagt, das
genau, Herrenrennen ja, gewonnen? Aber was natürlich, also für mich das Markanteste eigentlich an dem ganzen Rennen war und auch das Schönste eigentlich, diese Teams mit 5 Fahrern. Also da hat man wirklich eigentlich Radsport in seiner reinsten Form gesehen und das war ein ganz anderer Sport fast für mich. Also ohne diese Überlegenheit, ja, zum Beispiel einer Mannschaft, sondern vielmehr kam es wirklich darauf an, wie setze ich meine Kräfte ganz gezielt ein und wie verhalte ich mich taktisch richtig. Und man hat zum Beispiel gesehen, in der vorletzten Runde, da wurde das Rennen ja mehr oder weniger vorentschieden. Als die Italiener dann in der Abfahrt angegriffen haben und dann haben auch ganz viele einfach den Zug verpasst. Zum Beispiel die Spanier, da musste sich dann Valverde aufopfern, mehr oder weniger, um dann für Rodriguez den Abstand nach vorne noch einigermaßen im ja, Machbaren zu halten. Und Rodriguez, da bin ich mir relativ sicher, der wäre mit diesen dreien, die vorne raus wären, wäre der mitgefahren im Anstieg, ja. Und zum Beispiel die Briten hatten mit Chris Froome auch den Postabgang verpasst. Der hat dann auch noch gekämpft, um hinten wieder ranzukommen. Es war einfach ein ganz anderes Radrennen und für den Zuschauer natürlich, ja, fand ich viel attraktiver.
Das stimmt. Aber was ist die, ich frage mich dann natürlich auch immer, was ist die Konsequenz? Sollen wir jetzt bei der Tour de France über, weißt du, bei der Tour de France wird man das nicht erzielen können, weil mit 5 Leuten bei einer 3-Wochen-Rundfahrt, das wird nicht funktionieren. Aber sollte man vielleicht bei Tagesrennen zumindest die Fahrer reduzieren auf vielleicht 5, 6, 7 maximal?
Ja, aber ich denke auch bei der Tour de France würdest du mit 7 Fahrern zurechtkommen. Weil es ist ja auch so, wenn du nur noch 7 Fahrer pro Team hast, hast du ja auch ein kleineres Fahrerfeld. Und ich wage zu behaupten, dass dadurch auch sich das Sturzrisiko etwas eindämmen würde, wenn du ein kleineres Feld hättest. Und dadurch, ja, würdest du, denke ich, auch mit 7 Fahrern gut zurechtkommen bei einer Tour de France. 5 wäre natürlich schon wieder zu arg, aber dadurch würde sich das Rennen natürlich auch, ja, relativ massiv ändern, denke ich.
Aber glaubst du, irgendeiner der drei großen Rundfahrten wird so ein Experiment mal machen? Dafür ist das doch viel zu wichtig für die. Oder würde man das einfach mal sagen, okay, wir probieren das jetzt mal bei der Deutschlandtour. Da fahren wir einfach mal nur mit 6 Fahrern oder irgendwie. Oder so eine andere, also so eine Dauphiné wird das machen oder so eine.
Es gab ja schon Gerüchte, dass Christian Prudhomme das im nächsten Jahr probieren wollte, nur noch mit 8 Fahrern bei der Tour starten zu lassen. Aber da muss man dann natürlich auch immer wieder sehen, die Veranstalter sind das eine, die UCI ist dann wieder das andere. Was sagt die UCI, was sagen die Veranstalter? Und bis man da dann erstmal eine Lösung gefunden hat, das wird relativ lange dauern.
Aber du sagst, würde dazu führen. Also ich würde es bei den Tagesrennen erstmal so antesten sozusagen. Also lass uns mal bei den Tagesrennen probieren, ob sich das, was jetzt bei Olympia sich da dargestellt hat, und so abgelaufen ist, ob sich das bei den Tagesrennen widerspiegelt. Das finde ich, also das wäre, wenn ich jetzt, nicht, dass ich den Posten anstreben würde, aber wenn ich jetzt Herr Coxon wäre, dann würde ich das, glaube ich, mal ausprobieren und dann mal schauen.
Ja, klar.
Und dann auf so 10 Tagesrundfahrten das mal übertragen und ausprobieren. Aber
ja, also ich denke, es hat ja hinterher auch einen großen Anklang in der Radsport-Community gefunden und es haben sich also viele darüber gefreut, dass das Rennen wirklich so animiert und abwechslungsreich war. Ja, aber das ist dann halt immer die Frage, wie man sowas umsetzen kann. Also da stecken natürlich dann auch noch andere Interessen dahinter. Also natürlich muss man auch sehen, zum Beispiel die Fahrer, die werden sich natürlich dagegen sträuben. Also viele Fahrer, die bei, ja, weiß ich nicht, generell denke ich, die Fahrergemeinschaft. Also man hat gesehen vor 2 Jahren oder so, als es das mal gab, als gewisse Rennen nicht mit Funk durchgeführt werden durften seitens der UCI, da gab es dann gleich arge Proteste der Fahrer und ich denke, das wäre bei so einer Mannschaftsreduzierung relativ ähnlich.
Aber da müssen wir auch sagen, oft genug wurde nicht auf die Fahrer gehört. Insofern, das kriegen sie dann auch hin. Bei dieser Funkdiskussion bin ich immer noch, habe ich auch mir schon diverse Male schon Gedanken gemacht. Am Anfang war ich komplett dagegen, habe ich gesagt, lass dich auch mit Funk fahren. Mittlerweile vertrete ich, glaube ich, auch die Position, die du teilst. Die sollen mit Funk fahren, aber dann sollen sie alle den gleichen Funk haben, also so eine Art Race-Radio, ne, wo auf die Gefahren hingewiesen wird, auf Probleme hingewiesen wird und so, dass sie die Information haben, die für ihre Sicherheit notwendig ist, aber nichts darüber hinaus.
Ja, so ist es ja. Also wenn ich manchmal also sehe, wie manche Fahrer dann teilweise nur noch an ihrem Radio hängen und ja, für mich kommt dann halt die Taktik zu kurz, also der taktische Renninstinkt der Fahrer wird überhaupt gar nicht mehr geschult.
Da bist du aber auch, das muss man ja sagen, mit deiner italienischen Seele in der Hinsicht Romantiker.
Ja klar, aber auf jeden Fall, also bei Olympia, das war richtig, richtig schön, da kam so, waren, denke ich, auch die Fahrer vorne, die einen richtig guten Renninstinkt haben.
Und was ich auch mal wieder schön fand, war ein Rennen von Anfang an zu sehen. So die erste Rennphase, weißt du, so ein Start und wie die an der Copacabana lang gefahren sind und du sahst die Wellen links so brechen und auch so blöd es klingt, aber die ersten Stürze und die Fahrer, die hinten schon relativ früh abgehängt wurden, das sind aber auch die Sportler, finde ich ja, die Olympia ausmachen. Das sind nicht die ersten 10, sondern die letzten 10, die Olympia für mich irgendwie so.
Ja, man hat auch gesehen, also ja, kann man natürlich auch immer wieder in Frage stellen, ob dann so Fahrer aus dem Iran dann da unbedingt die sportliche Qualifikation haben, um da mitzufahren, aber es ist dann halt doch irgendwo Olympia.
Ja, und ich für mich gehört das absolut dazu, weil für mich ist ja Olympia, ne, also die grundsätzliche Idee von Coubertin damals, ein Treffen der Jugend der Welt, das ist es für mich halt und das macht Olympia auch aus, ne? Also wie gesagt, die letzten 10 sind die, die für die olympische Idee kämpfen und das finde ich toll. Aber Olympia war zu Ende. Über die Bahnsportler einzugehen, das, also ich verfolge es zu wenig. Ich habe nur aufgrund der Historie unseres Podcasts natürlich auf der Bahn der unserer bekannten Mitpodcasterin hier, Mieke Kröger, groß die Daumen gedrückt und es hat leider nicht gereicht. Das tat mir sehr, sehr leid. Aber ansonsten haben die Damen und die Herren auf der Bahn ja durchaus die ein oder andere Medaille abgeräumt.
Ja. Also ich habe es auch nicht sonderlich intensiv verfolgt. Also ich habe nur den Omnium-Wettbewerb eigentlich der Männer relativ intensiv verfolgt und ansonsten auch nicht.
Das war, wo der Herr Cavendish wirklich ganz aus Versehen, also wirklich, da konnte er gar nichts für, die anderen zwei Fahrer abgeräumt hat, ne?
Ja, genau, das war das.
Mein Glück ist ja, dass ich in einem sehr radsportaffinen Büro sitze und da haben wir am nächsten Morgen schon sehr drüber lachen müssen. Also das war schon echt. War es für dich, also die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben, klickt einfach mal Omnium, Mark Cavendish oder ich sitze in die Shownotes. Der hat auf eine sehr dilettantische Art und Weise einen Mitfahrer entweder aus Versehen oder absichtlich abgeräumt.
Ja gut, wir kommen ja nachher vielleicht noch darauf zu sprechen, was dann bei den Cyclassics passiert ist und dann kann man eigentlich nur darüber lachen, dass zum Beispiel dann da der Erste qualifiziert wird und Mark Cavendish da durchfahren kann.
Ja, im Vergleich dazu, das stimmt wohl. Naja. Was soll's. Herren, Bradley Wiggins hat seine vierte Goldmedaille, dritte oder vierte Zeitfrage, vierte glaube ich. Insgesamt hat er wieder eine Goldmedaille geholt mit dem Mannschaftsvierer und hat er auch das olympische Kapitel abgeschlossen für sich, so auch schöne Sache. Also habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Olympia, das war's. Die Spiele sind jetzt auch zu Ende. Du bist auch, bist du so, also ich weiß ja vom Chris, der ist komplett Olympia-Fanatiker und verrückt. Würde am liebsten alles gucken und den ganzen Tag. Bist du auch so oder guckst du es eher selektiv?
Also ich suche mir eigentlich die Sportarten raus, die mich interessieren. Also ich verfolge da jetzt nicht alles, weil es halt auch ja bei mir in der Zeit relativ zeitlich beschränkt war, dass ich irgendwie da Zeit und Lust hatte, das anzugucken. Und von daher gucke ich dann eher das, was ich mir gezielt raussuche.
Mhm. Glaubst du, das ist eine Frage, ich habe ja, oder anders gefragt, ich wollte ja eigentlich mal so eine Olympia-Sendung machen, aber vielleicht frage ich das jetzt trotzdem einfach mal zwischendurch. Was sind denn so die ersten Erinnerungen, die du an Olympia hast, so aus dem Fernsehen? Weißt du da noch was? Das frage ich jetzt wirklich so ganz persönlich interessiert. Also was so die ersten Bilder, die du im Kopf hast?
Die ersten?
Also nicht die ersten im Sinne von die wichtigsten, sondern die ersten aus der Erinnerung heraus.
Aus der Erinnerung für mich eigentlich so, ja, Atlanta 1996, das war so das Erste, was ich so halbwegs intensiv mitverfolgt habe, ja.
Ah, krass. Boah, bin ich alt. Also ich hab ganz klare Erinnerungen an 1984, die Olympischen Spiele noch. Okay. Ich habe teilweise Erinnerungen an die, weiß gar nicht, warum ich das gucken durfte im Fernsehen oder gucken konnte. Ich muss da mit meinen Eltern nochmal reden, wegen der Zeitverschiebung eigentlich. Aber ich habe ganz klare Erinnerungen an manche Szenen aus der Eröffnungsfeier. Ich habe ganz klare Erinnerungen an damals, wahrscheinlich habe ich es nicht live gesehen, aber einen Ringkampf von Pasquale Passarelli, der ewig lang in dieser Brücke war. Und ich habe Erinnerungen an den Marathonlauf der Damen, komischerweise, also sogar eine ganz komische Erinnerung. Und seitdem, seit 84, also 88 erinnere ich wenig, 92 natürlich, Barcelona Dream Team und so weiter, da habe ich auch noch ganz, da war ich auch in der Nähe von Barcelona. Also so ganz lebhafte Erinnerung, aber es ist 96 Atlanta. 96 Atlanta weiß ich viel weniger als 92 Barcelona, komischerweise. Glaubst du, dass wir in unserem Leben nochmal Olympia in Deutschland erleben werden?
Momentan eher, also glaube ich das eher nicht, weil in Deutschland ist das schon ja mittlerweile sehr fortgeschritten, da, dieser Gedanke, dass man ja, also die Hintergründe des Sportkommerzes, sage ich mal so, eher negativ sieht und dadurch halt die olympische Bewegung ja eher einen negativen, angehauchten Touch mehr oder weniger hat. Und dadurch wehren sich die Leute halt mehr oder weniger gegen Olympia. Also die Mehrheit war ja jetzt in Hamburg und hier in München auch dagegen.
Und ja, also ich möchte da jetzt gar nicht Stellung beziehen, ob ich dafür oder dagegen bin, weil ich sehe, kann beide Seiten verstehen. Aber ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit mal so, wie heißt das? V8? Nee, Video 8, keine Ahnung. So Aufnahmen von Olympia 72 in München gesehen. So aus dem privaten Umfeld. Ne, von Leuten, von Bekannten, die damals gedreht haben. Und das war echt so eine Atmosphäre. Also da eigentlich würde ich das schon mal gerne erleben. Oder zumindest, wenn in Deutschland so dagegen ist, was weiß ich, so Olympische Spiele in Amsterdam und da mal hinfahren. Oder irgendwie sowas. In London habe ich es damals irgendwie nicht hingekriegt. Aber sowas. Naja, warten wir ab. Ich glaube ja immer noch dran, dass irgendwann mal Deutschland da doch es machen wird.
Ja, schauen.
Gut. Ja, ich weiß was, also ich stelle es mir vor, dass die das dem, wie heißt der, Thomas Bach, ne? Nicht Tobias. dass die dem das so zum Abschied schenken. Weißt du, der wird ja auch irgendwann abdanken. Und war nicht damals, Samaranch ist doch auch, war das nicht 92 in Barcelona vielleicht seine letzte Olympiade? Weißt du, so eine Nummer wird das wahrscheinlich, dass die Deutschen gar nicht sich
werden. Ja, aber dann muss er, das kann denn ja noch ein bisschen dauern. Also ich denke, der wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben.
Ja, wer weiß, das geht ja manchmal auch ganz schnell bei so Funktionären. Siehe Fußball, Michel Platini. Ne? Aber ob sie ihm dann noch was schenken, wiederum ist auch richtig. Also, ja, aber ich hoffe ja, wir leben noch ein paar Jahre, ne? Also, dass wir das noch so ein bisschen hinkriegen. Olympia, nach Olympia, vor Olympia, ich weiß es gar nicht mehr, warum ich es da hingesetzt habe, Transfers. Sprechen wir mal so über die wichtigsten Transfers, die sich jetzt so am Ende der Saison, ja, ab dem 1. August durften die ja, glaube ich, bekannt gegeben werden, oder das ist so eine Deadline. Und was sich da so getan hat, aus deutscher Sicht?
Genau, wir haben ja letztes Mal, also habe ich mit dem Chris schon ein bisschen drüber gesprochen, da war das schon fix, dass der Peter Sagan zu Bora Hansgrohe wechseln wird und das eigentlich, ist bislang eigentlich immer noch so der größte Transfer gewesen, aber aus deutscher Sicht natürlich sehr interessant. Zum einen der Wechsel von John Degenkolb, der sich im nächsten Jahr dem Team Trek anschließen wird.
Nicht wirklich überraschend, oder? Da wird so eine Position frei oder ist also.
Ja, gut, also, passt irgendwie. Also er ersetzt eigentlich quasi sozusagen 1:1 Fabian Cancellara für die Klassiker und hat natürlich auch den Vorteil, dass er dann in den Sprints vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten hat, sich da selbst ein bisschen mehr austoben kann. Und er hat natürlich dann eine ganze Mannschaft wieder hinter sich für die Klassiker. Also die werden voll für ihn fahren, denke ich. Und was jetzt zuletzt bei Giant Alpecin dann doch so ein bisschen der Fall war, zum Beispiel bei der Tour de France, da musste sich dann doch die Mannschaft mit einem Tom Dumoulin teilen. Gut, jetzt kann man sagen, im nächsten Jahr, der Wechsel von Alberto Contador zu Trek ist eigentlich ein offenes Geheimnis, ist nur noch nicht bestätigt. Kann man auch spekulieren, wie das dann bei der Tour de France sein wird. Aber für die Klassiker natürlich uneingeschränkt der Kapitän dann John Degenkolb.
Ja, also da kann man wohl voraussehen. Contador zu Trek, wieso habe ich das noch nicht mitbekommen?
Ich weiß es nicht, aber es ist, ja, mehr oder weniger steht es schon sehr lange in der Schwebe, dass Alberto Contador dahin wechseln soll und es ist aber noch...
Du bist halt Journalist, du darfst deine Quellen ja auch nicht freigeben, ne? Aber weiß einfach mehr.
Ja, aber ist halt noch nicht offiziell bestätigt. Aber es ist natürlich logisch, also Trek, das Team Trek Segafredo wird, glaube ich, im nächsten Jahr Segafredo Trek heißen und das heißt, Segafredo wird dann... Der Kaffeehersteller wird da eine Menge Geld reinschießen und die haben natürlich dann auch dadurch, dass jetzt zum Beispiel Fahrer wie Frank Schleck aufhört und Ryder Hesjedal hört auf, haben die natürlich immens viel Budget dann noch frei und da können die natürlich noch einen richtig guten Rundfahrer holen.
Gehen wir mal weiter. Also ich würde sagen, also wir haben jetzt hier so eine sehr, sehr, sehr gut von dir recherchierte und sehr, sehr, sehr ausführliche Liste. Ich scanne,
ja. Genau, nächster wichtiger Transfer aus deutscher Sicht ist natürlich der Wechsel von Toni Martin zum Team Katjuscha.
Ach so, ja, für ich wäre jetzt hier so durch die Liste. Für mich logisch. Ich weiß es nicht genau. Also ich der Punkt, der mich am Anfang irritiert hat und Alpecin soll ja da auch, ist das schon fix oder ist das noch so Gerücht, dass die da auch mit einsteigen
wollen? Es ist bislang ein Gerücht, also dass Alpecin sich bei Katjuscha beteiligen wird. Ja, muss man sehen, wie sich das...
Es wird dann immer mehr so zum deutschen Team auch, finde ich. Und dann macht das natürlich Sinn, also mit Canyon als Sponsor.
Genau, das
ein bisschen überrascht war ich, aber
das war ja auch ein großer Punkt, den Toni Martin angefügt hat für seinen Wechsel, dass er in Canyon einfach einen Radhersteller sieht, der ihn vielleicht nochmal zurück auf sein altes Niveau bringen kann, beziehungsweise ja ihm so ja einen neuen Anreiz auch nochmal gibt, da in Sachen Zeitfahren sich nochmal ja so zu erholen sozusagen.
Ja, also deswegen war jetzt so eine Nummer. Also Katjuscha hat bei mir natürlich immer so ein bisschen, das ist so ein Wundertütenteam, ne? Ich weiß auch nicht, ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich von denen halten soll. Erwarten wir, ich sag dann ganz klares, warten wir mal ab. Also ich bin gespannt drauf. Ich glaube, so ein Stallwechsel war für ihn da nötig. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht noch ein Jahr länger dauert und er dann in ein deutsches Team wechselt. Das war so ein bisschen eigentlich die Erwartung, die ich hatte.
Ja, aber wir haben letztes Mal mit dem Chris auch schon drüber spekuliert, welche Optionen hatten Toni Martin. Bei Etix Quickstep hätte er nur einen Jahresvertrag wahrscheinlich bekommen, weil ihm Patrick Lefebvre nicht länger Sicherheit geben kann. Und dann wahrscheinlich auch nur zu geringeren Bezügen. Und ich vermute mal, dass er bei Katjuscha jetzt nicht so viel schlechter verdienen wird wie in seinem aktuellen Vertrag. Oh ja, und alternativ wäre vielleicht noch, dass er sich irgendwie einem neuen deutschen Projekt woanders anschließt. Aber ansonsten hätte ich da auch nicht viele Möglichkeiten mehr gesehen.
Ja. Gut, also ich wünsche ihm alles Gute. Also ich bin da nach wie vor, ne, also er soll, das wäre mir so ein bisschen, er soll irgendwie nochmal einmal, ich würde ihm so einen Klassikersieg nochmal wünschen oder nochmal ein großes Ding abschießen. Also, und wie du schon gesagt hast, ne, vielleicht ist er langsam schon müde und,
ja, aber auf jeden
vielleicht
Fall.
Vielleicht ist das genau der Wechsel, den er jetzt braucht.
Für das Team natürlich auch ein absolut guter Transfer in der Hinsicht für die Klassiker wieder, weil mit Alexander Christoph haben die einen, der die Flandern-Rundfahrt schon gewonnen hat und auch bei den anderen großen Klassikern große Ambitionen hat. Und da einen Toni Martin zu haben, der dir an der Seite steht und dir hilft, ist Gold wert einfach für so einen Fahrer.
Ja, das auf jeden Fall. Also das jedes Team sollte sich zumindest kann sich über einen Toni Martin in guter Form massiv freuen. Klar, und die Frage ist halt, wie gut wird er wieder? Oder wird er wieder, genau.
Ja.
Rodriguez und als Mitfahrender bei Natur ist er auch. Der hat so viele Möglichkeiten, das ist auch ja teilweise sein Problem, glaube ich, ne? Dass er so viel kann.
Ja, er kann sich, hat vielleicht auch dieses Jahr vielleicht die Fokussierung dann nicht ganz richtig gesetzt.
Genau, oder wurde vom Team vielleicht auch dazu, ich will nicht sagen gezwungen, aber vom Team so dahin hingedeut, wie man hier so schön sagt. Ein Wechsel, der mich im ersten Moment dachte ich so, ach nö, und dann dachte ich, ach wie super. Ich hatte gelesen, BMC verlängert den Vertrag mit Markus Burkhardt nicht. Markus Burkhardt ist ein Fahrer, den ich irgendwie, warum auch immer, ne, ist so ein Working Horse und den mag ich. Also, und deswegen dachte ich, ach nö, was soll das denn? Und dann wurde bekannt gegeben, dass er zu Bora Hansgrohe ist. Und da habe ich gedacht, ach, das kann gut passen.
Auf jeden Fall.
So als Leitfigur oder als Kapitän de Route für die jungen Leute da.
Ja, also für das Team ist es ein Transfer, der Gold wert ist, weil auch wenn man mal bedenkt, Peter Sagan, der jetzt verpflichtet wurde, wird im nächsten Jahr auch wieder die Klassiker als Ziel haben und da braucht es einfach Leute, die Erfahrung bei den Klassikern haben und die dich auch führen können und die auch so ein Rennen einfach lesen können und Markus Burkhardt ist jemand, der unheimlich erfahren ist und ja, der für Peter Sagan, aber auch für die jungen Fahrer mit seiner Erfahrung Gold wert sein wird.
Mhm. Deswegen fand ich so, also dachte ich mir, ach echt, das ist schön. Und der glaube ich, auch mal dann bei dem einen oder anderen Rennen mal so eine Freifahrtschein bekommt, ne, wo gesagt wird, hier, heute darfst du auch mal ran, heute darfst du irgendwie, heute fahren wir für dich oder heute ist mal, kannst du mal mit ausreißen oder so. Der war ja auch immer jemand, der gut mal gut für einen Ausreißversuch bei einer Tour oder bei einer Rundfahrt war, mit dabei war im Boot, ne?
Ja.
Wen haben wir denn noch so? Ich skippe mal hier. Philipp Gilbert, auch von BMC. BMC sieht ordentlich raus, na, zu ETX Quickstep.
Ja, vielleicht noch aus deutscher Sicht sehr interessant, zwei Wechsel. Lennart Kemner fährt im nächsten Jahr für das Team Sunweb Giant, beziehungsweise was jetzt noch Giant Alpecin ist. Und ja, er gilt ja quasi als eines der größten, wenn nicht gar das größte deutsche Talent. Und im gleichen Atemzug ist auch noch zu nennen, dass das Team auch noch Phil Bauhaus vom Team Bora Argon 18 verpflichtet hat. Und dann sieht man doch, dass das Team, also was jetzt noch Giant Alpecin ist, sich auch weiter, ja, so ein bisschen deutsch organisiert. Und es wurde auch bekannt gegeben, dass also das Development Team von Giant Alpecin sozusagen wurde vorgestellt. Und man hat auch ganz klar gesagt, dass man dort weiterhin deutsche Talente ausbilden soll. Und dazu passend eigentlich auch der Wechsel dieser beiden Fahrer.
Und was, wieso habe ich mich denn jetzt auf dem Ohr? Hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Wunderbar.
Warte mal, da muss ich jetzt mal kurz was machen. Also drehe ich durch. Was ist denn hier? So, höre ich mich jetzt immer noch? Ja, höre ich mich immer noch. Höre ich mich jetzt immer noch? Nein, jetzt höre ich mich nicht mehr. Super. So, entschuldigen Sie bitte kurz die Unterbrechung. Was ich in dem Zusammenhang dann aber im ersten Moment auch dachte, hä, wie passt der denn jetzt in das Ganze, in die ganze Gemengelage rein? Wo habe ich es denn jetzt? Jetzt habe ich gerade sortieren wollen und jetzt ist er wieder weg. Michael Matthews, den man ja auch verpflichtet hat.
Ja, aber das ist ja nur eigentlich ein logischer Transfer, wenn man bedenkt, dass John Degenkolb das Team verlassen hat, weil es ein ähnlicher Fahrertyp, in den Sprints sehr stark. Und auch so bei, ja, bei den Ardennen-Klassikern, hügeligen Klassikern, kann er ganz vorne mit reinhalten. Und von daher eigentlich eine gute Verpflichtung des Teams.
Ja, und der ist auch so ein Erfahrener. Also, weißt du, so ein bisschen wie Markus, ich will ihn nicht als Fahrertyp mit Markus Buttergard vergleichen, aber so jemand, der Ruhe ins Team auch mit reinbringt, finde ich. Also, das strahlt er jedenfalls für mich aus. Ich kann natürlich auch völlig falsch liegen. Jetzt habe ich natürlich mein Sortiersystem hier komplett geändert und weiß jetzt gar nicht mehr, wen wir schon besprochen haben und wen nicht, was ziemlich dumm war von mir. Naja, wen haben wir denn noch?
Jetzt hat ja, zum Beispiel ein interessanter Wechsel auch noch, dadurch, dass sich das Team IAM auflösen wird. Matthias Frank, der Kapitän, wird ja im nächsten Jahr für AG Deuxerre fahren. Und ja, es ist natürlich auch die Frage, wie sieht er sich in Zukunft? Möchte er bei einer Grand Tour nochmal selbst auf eigene Kappe fahren? Oder sieht er sich jetzt eher an der Stelle angekommen, wo er dann doch sagen muss, ich bin eher der dann einem anderen vielleicht nochmal zu einem großen Rundfahrtsieg verhilft?
Ich habe jetzt mal nach Teams sortiert. Also natürlich ein Thema, das neue Team von Bahrain. Ihr hattet es in der letzten Sendung, glaube ich, schon angedeutet. Nibali, das war schon lange ein offenes Geheimnis, dass er da einziehen wird.
Aber bislang ist es halt einfach so, dass bei diesem Team erst drei Fahrer bestätigt sind. Und ja, es ist halt alles noch nicht so in trockenen Tüchern, wie es nach außen, denke ich, aussieht.
Ich habe jetzt, okay, ob drei oder vier ist jetzt dahingestellt. Ich habe Boaro, Nibali, Visconti und Albanese als die vier Fahrer. Aber, ach nee, das ist ja gar nicht. Sorry, Irrtum, nur drei Fahrer, du hast vollkommen recht. Nicholas Roach habe ich jetzt noch, wechselt von Team Sky zu BMC, auch jetzt so eine Personalie, ja mei, die wechseln halt mal hin und her. Ich sehe gerade noch, Peter Sagan bringt auch seinen Bruder mit, Juraj.
Genau.
Hast du sonst noch jemanden, den du so mal, so einen Wechsel, den du hervorheben möchtest?
Philipp Gilbert hast du ja vorhin schon mal angestimmt und ja, muss man halt aufsehen. Philipp Gilbert ist jetzt auch in einem Alter, wo er vielleicht nicht mehr die absolute Top-Leistung über die ganze Saison hinweg bringt. wird natürlich bei ETICS jetzt auch zu geringeren Bezügen unterschrieben haben, wie jetzt bei BMC noch. Aber er hat selbst gesagt, ja, er möchte gerne mal bei der Flandern-Rundfahrt ganz vorne mit reinfahren, die vielleicht mal gewinnen. Aber frage ich mich natürlich auch, ETICS Quickstep, ein Team, das traditionell eher, ja, sage ich mal, flämisch aufgestellt ist, wenn da ein Wallone versucht, die Flandern-Rundfahrt mit dem Team zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob das so recht in die Ambitionen des Teams passt.
Ah, okay. Ah, ich glaube, am Ende sollte so ein Team von solchen Gedanken sich freimachen. Weißt du, in der deutschen Nationalmannschaft hat auch ein Kölner und ein Bayer sehr gerne zusammengespielt. Ne? Und die sind sicher. ich nenne jetzt einfach nur mal so ein paar Namen, der Vollständigkeit halber auch. Ne? Also Daniele Benatti fand ich auch ein kurioser Move, irgendwie zum Team Movistar. Kann man, ne, Roger Kluge, Orica Greenage, dann Orica Bike Exchange genannt. Ein schöner Wechsel. Roman Kreuziger ebenso nach Orica Greenage. Was haben wir denn hier noch so? Aber ich glaube, damit können wir auch die Transfers irgendwie dicht machen. Ne?
Ja, also momentan gibt es halt noch viele Gerüchte und es sind noch nicht. Die großen Verträge sind jetzt zwar größtenteils unterschrieben, aber es sind natürlich noch ein paar große Namen im Spiel, aber da ist jetzt auch noch nichts so weiter unterschriftsfest, dass wir das hier jetzt, denke ich, noch nennen müssten.
Ah, dann werfen wir doch mal ein Gerücht rein. Komm, wenn wir hier schon die Glaskugel anwerfen. Sag mir mal einen Fahrer, wo du ein Gerücht weißt, was ich noch nicht gehört habe und wo ich dann sage, wo der hingeht.
Ja, also was ich vorhin schon gesagt habe, Alberto Contador ist halt immer noch die große Frage, wo fährt er in der nächsten Saison?
Laut hier der Seite, die ich habe, ist confirmed.
Ja, okay. Aber meines Wissens nach war es bislang noch nicht offiziell, dass er da jetzt angeheuert hat. Aber es ist natürlich mehr oder weniger ein offenes Geheimnis und stellt sich die Frage für ihn, was kann er da noch mit einem neuen Team nochmal reißen?
Ja, und außerdem confirmed heißt es ja auch noch nicht unterschrieben. Ne? Das muss man auch festhalten. Wer weiß, was noch passiert? Wer weiß, was jetzt bei der Vuelta noch passiert? Machen wir da mal die Transfers dicht. Sollen wir vielleicht zuerst noch, obwohl es im Ablaufplan steht, anders steht, Cyclassics kommen?
Genau, ja, das wäre.
Du hast. Das wäre zumindest so ein bisschen die logische Folge. Ja, du hast schon gesagt, bist du eigentlich mal die Cyclassics das Jedermann-Rennen gefahren?
Ja, ich bin da einmal mitgefahren, aber es ist eine ziemliche, wie soll ich sagen, ein ziemlicher Temporausch.
Mhm. Also würdest du für die Hörer, die auch Jedermann-Rennen fahren, dort aber noch nie gestartet sind, wie würdest du es beschreiben?
Ja, man muss halt wissen, auf was man sich einlässt, weil es ein riesiges Starterfeld und es gibt halt nicht, wie zum Beispiel bei den anderen großen Jedermann-Rennen wie rund um Köln oder in Frankfurt auch, keine richtige Selektion durch irgendwie einen Anstieg oder durch irgendwelche großen Hindernisse. Also man kann dann wirklich auch in einen 40er Schnittbereich reinfahren. Und aber es ist natürlich auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis, da rund um und durch diese wunderschöne Stadt zu fahren. Also wer die Möglichkeit dazu hat, dem würde ich das auf jeden Fall raten.
Man muss natürlich sagen, dass du grundsätzlich, obwohl es dich jetzt in den tiefen Süden verschlagen hat, eher aus der norddeutschen Tiefebene kommst. Also da ist auch so ein ganz kleiner, minimaler, am Rande vorhandener Lokalpatriotismus, der in dir steckt.
Ja, also das Rennen, das gibt es ja, also erstaunlicherweise jetzt schon eine halbe Ewigkeit. Und es stand ja auch in diesem Jahr in der Schwebe, weil der Hauptsponsor Vattenfall mehr oder weniger aussteigt, ob das Rennen überhaupt so weiter existiert. Aber die haben es wirklich gut gemacht und haben auch wieder einen neuen Sponsor gefunden. Und ja, dadurch bin ich eigentlich für dieses Rennen begeistert. Natürlich, in meinem Herzen tief, könnte man die Streckenführung immer noch ganz anders bauen, als sie jetzt ist und das Rennen noch mal ein bisschen selektiver machen.
Und genau das sehe ich wie du. Solange die Strecke so ist, wie sie jetzt ist, sieht man mich da auch nicht wieder. Also ich fand das wirklich es war in meiner ersten Fahrradsaison überhaupt. Und deswegen ist das so noch so lange her, deswegen kann ich das gar nicht mehr so richtig nachempfinden. Aber ich fand das auch nur 4,5 Stunden oder 4:20 oder so Vollgas rumgeballere. Ja, und dann war es zu Ende und das war's jetzt. Also ich habe diese Harburger Berge nie gesehen. Also zumindest nicht als Berg wahrgenommen. Wie heißt die Mönckebergbrücke? Oder wie heißt
die Mönckebergstraße? Die Kühlbrandbrücke und die Mönckebergstraße.
Genau. Und die Köhlbrandbrücke wird jetzt auch bald abgerissen, habe ich irgendwo gehört. Das heißt, die wird auch als ein vermeintlich schöner Streckenteil nicht mehr befahrbar sein. Aber vielleicht ist ja dieser Abriss dann auch der Auslöser, dass die Streckenführung mal geändert wird.
Meinst du, ansonsten müssten sie durchs Wasser schwimmen?
Also Tretboot oder eine Fähre oder keine Ahnung. Aber weißt du, wenn man sowas wie den Vaseberg hat, dann sollte man den ja auch bei den Jedermännern mal einbauen. Also der ist ja jetzt wirklich nicht so schwer, dass man da nicht rüberkommt. Und dass das nicht gemacht wird oder dass das nicht ermöglicht wird in irgendeiner Form, kann ich nicht nachvollziehen. Es mag irgendwie organisatorische Gründe dafür geben, die ich jetzt nicht durchschaue. Und aber so richtig verstehen tue ich es nicht.
Ja.
Naja. Kommen wir zum Cycling, Cyclassics der Profis. Wie so oft, also Sprintankunft, ne? Ist ja da nichts Außergewöhnliches in Hamburg. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal einer aus einer Gruppe, also aus einer Fluchtgruppe gewonnen hat.
Man ich mal. Glaube, das ist fast schon länger 2003 her. Gewesen, als damals diese Gruppe, also eine Sechsergruppe oder so war es, mit Jan Ulrich weg war und dann da der Sprint aus der Gruppe entschieden wurde. Also es ist also wirklich schon, glaube ich, eine halbe Ewigkeit her.
Ja, also klassisches Sprinterrennen. Aus deutscher Sicht waren auch wirklich ja die deutsche Sprintelite mit vor Ort. Ne? Also ein Kittel war da, Greipel war da. Und ja, beschreib mal demjenigen, der es nicht gesehen hat. Also wir tun jetzt mal, als hätte ich es nicht gesehen. Was passiert ist?
Ja, es ist mal lange Zeit, also von Anfang an natürlich wieder eine Ausreißergruppe weg. Auch recht prominent besetzt mit einem Alessandro De Marchi zum Beispiel. Und es stand wirklich auf Messers Schneide, ob die durchkommen oder nicht. Mhm. Weil das Problem war so ein bisschen das Wetter. Es war halt, hat halt zwischendurch immer wieder geregnet. Und dadurch war halt diese Anfahrt zum Vaseberg war extrem rutschig. Und als großes Feld konntest du nicht viel Zeit gut machen. Und man muss dazu auch sagen, dass die Sprinterteams ziemlich arg gepokert haben und die relativ lange vorne gelassen haben. Aber letztlich haben sie dann doch eingeholt. Ja, und dann kam es auf der Mönckebergstraße zum Sprint. Aber es ist auch wieder ein spezieller Sprint in Hamburg natürlich. Man muss richtig gut positioniert sein. Ja, und richtig gut positioniert war dann halt Nasser Bouhanni, der den Sprint eigentlich im ersten Moment sozusagen gewonnen hatte vor Caleb Ewan. Mhm. Ja, aber es gab auf dem letzten Kilometer auch einen Sturz, der relativ gravierend war. Und die Jury hat halt hinterher entschieden, aufgrund der Fahrweise von Bouhanni, ihn zurückzusetzen und dann Caleb Ewan den Sprint den Sieg zuzusprechen.
Und die Frage ist jetzt, war das gerechtfertigt oder nicht?
Ja gut, also wenn wir da jetzt anfangen und in so einem Sprint schon den Sieger distanzieren, dann können wir uns bei jedem zweiten Tour de France Sprint darauf einstellen, dass der zweite der Sieger auch wirklich ist und nicht nur der erste Sieger. Mhm.
Also ich erinnere mich am nächsten Tag oder irgendwann titelte irgendein Blog, irgendeine Website oder so, ob bei jedem anderen Fahrer anders entschieden worden wäre, außer bei Bouhanni. Ihm eilt ja ein gewisser Beruf, ihm eilt ein gewisser Ruf heraus. Und er hat sich auch nicht nur einmal irgendwie als der nette Junge von nebenan irgendwie dargestellt.
Ja, ist halt da auch irgendwo ein Opfer seiner Taten geworden. Also wenn man mal überlegt, was der sich schon in so manchem Sprint auch in diesem Jahr zum Beispiel bei Paris-Nizza rausgenommen hat, ja, dann kann er sich dann schon ein bisschen an die eigene Nase vielleicht auch fassen. Und er sagt zwar hinterher, nur wenn die Kommissäre und nur wenn er irgendwie eine komische Bewegung macht, nehmen ihn die Kommissäre schon raus. Ja, aber hat er sich natürlich ganz klar auch ein bisschen selbst zuzuschreiben.
Mhm. Er hat ja auch dieses Jahr die Tour de France verpasst, weil er sich im Hotel geprügelt hat. Ja, auch so eine schöne Geschichte mal wieder nebenher.
Ja gut, aber Sprinter sind halt extrovertierte und manchmal impulsive Menschen.
Ja, aber bei einem André Greipel kriegt man sowas nicht mit. Ne? Das muss man halt auch mal da vielleicht so irgendwie sagen. Und aber andererseits, es gab halt auch keine großen Proteste irgendwie nach der Durchfahrt. Ne? Also ich habe nicht mitgekriegt, dass irgendwelche anderen Fahrer sich jetzt groß aufgeregt hatten. Also eine komische Geschichte. Ja. Also irgendwie, ich finde immer, eine der wenigen positiven oder wie soll ich mal sagen? Es gibt ja Sportarten, wo habe ich das zuletzt gesehen, beim Volleyball oder irgendeinen anderen Sportart, war es so, dass dann irgendwie so eine Schiedsrichterentscheidung, weißt du, so ein Fernsehbeweis irgendwie, das wird ja bei vielen Sportarten immer, gibt es ja, ne, American Football als Beispiel oder ne, bei allen möglichen Sachen. Und ich finde so eine, wenn Sport zu oft von solchen Kommissärsentscheidungen und von Kommissärsentscheidungen, die man nicht versteht, das tut einer Sportart nicht gut. Und das war jetzt ein Fall, wo ich es nicht verstanden habe. Also vor allen Dingen, der Vergleich eben war super mit Mark Cavendish auf der Bahn. Da hat man es erwartet, da hätte man es verstanden, aber da wurde nichts gemacht. Und hier, auch wenn man kein Freund von Buhani ist, das wäre nicht nötig gewesen.
Ja, ich glaube, da sind wir uns alle ziemlich einig, dass eigentlich diese Distanzierung mehr oder weniger ein Witz war. Aber aus deutscher Sicht hätte man sich natürlich auch mehr erhofft. John Degenkolb letztlich durch die Zurücksetzung von Buhani noch Zweiter geworden, hat das Rennen eigentlich, ja, denke ich, so im Rahmen seiner Möglichkeiten gegen diese ganzen Supersprinter zu Ende gefahren. Aber Marcel Kittel und André Greipel, muss man dazu sagen, Marcel Kittel, der soll wohl kurz vorm letzten Kilometer einen Defekt gehabt haben. Ja, und André Greipel, ja, der war scheinbar nicht richtig positioniert, ist dann noch Zehnter geworden, aber hätte sich sicher auch bei dem Rennen mehr erhofft.
Und daraus ergibt sich ja jetzt auch noch eine weitere Frage. Es war ja auch so, ich will nicht sagen die Generalprobe, aber es war schon auch so in gewisser Hinsicht der Gradmesser für die Kapitänsfrage bei der WM. Und hättest du mich jetzt vor Hamburg gefragt oder hätte das Rennen in Hamburg nicht stattgefunden, dann wäre für mich eigentlich relativ klar gewesen, dass man für Greipel bei der WM fährt. Wenn die Saison bei Degenkolb anders ausgesehen hätte, ja, wenn er durchgefahren wäre, hätte seine typischen Anzahl an Siegen geholt, hätte ich gesagt, wer weiß, aufgrund der Strecke. Aber ich finde, durch Hamburg wird jetzt die Kapitänsfrage bei der WM wirklich, wirklich schwieriger als einfacher. Oder wie siehst du das?
Ja, du wirst es eigentlich niemandem recht machen können bei der WM. Also ich denke letztlich, ja, ich glaube nicht, dass sich der BDR traut, einen dieser drei Fahrer auszuboten und ganz zu Hause zu lassen. Und es wird natürlich schwierig, einen André Greipel und einen Marcel Kittel unter einen Hut zu bekommen. Einen John Degenkolb sehe ich noch eher so, der stellt sich auch in den Mannschaftsdienst und fährt sonst einem den Sprint an, hat er früher auch schon oft gemacht, als er noch bei Alpecin bzw. bei Giant oder Argos Shimano mit Marcel Kittel zusammengefahren ist. Aber André Greipel und Marcel Kittel zusammen, ja, dass die sich gegenseitig den Sprint anfahren, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und es wird auch noch eine Weile so gehen, dass da alles im Unklaren schwebt, denke ich.
Also wenn ich jetzt nicht irgendwie aus Lokalpatriotismus auch so eine gewisse Präferenz hätte, wie ich finde, eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Was glaubst du, wie es ausgehen wird? Also wenn jetzt nicht noch irgendwas Unvorhersehbares passiert. Also wenn angenommen, du wärst morgen BDR-Kapitän, wen würdest du, Kapitän, Trainer, Cheftrainer, wie würdest du in der Mannschaftsbesprechung sagen, so Jungs, das ist mein Plan?
Ja, also ich würde natürlich immer, also das sind zwei, also eigentlich drei richtig gute Sprinter. Die zwei davon haben eigentlich die gleichen Qualitäten, André Greipel und Marcel Kittel. Und da würde ich einfach sagen, bei den beiden schaut's Jungs, wer an dem Tag die besten Beine hat, wer sich besser fühlt. Und für den fahrt ihr dann. Und einer von euch muss sich halt in den Dienst stellen, ja. Und die Tatsache, dass das Ganze jetzt nur mit 6 Fahrern bestritten wird, finde ich eigentlich gar nicht mal so tragisch, weil es gibt, denke ich, sowieso einen Massensprint, beziehungsweise es gibt so viele Teams, die einen guten Sprinter haben, die einfach das Rennen zusammenhalten werden. Und von daher kommt es eigentlich nur darauf an, wie timet man das in diesem Zug, ja. Und da müssen halt die Fahrer das mehr oder weniger unter sich entscheiden. Es kann natürlich auch ein Rennen geben, kann natürlich auch einen Fall geben, dass es durch irgendeinen Umstand ein schweres Rennen gibt und dass dann plötzlich, ja, John Degenkolb auch die Chance auf den Sieg hat.
Ich behaupte mal, man muss einen Kittel oder einen Greipel, einen von beiden muss man rausnehmen. Also das würde, glaube ich, ich weiß nicht.
Aber stell dir doch mal vor, es funktioniert wirklich. Ein Zug mit John Degenkolb, André Greipel und Marcel Kittel oder andersrum auch gedreht. Das wäre ja eine unschlagbare Sprintrakete eigentlich.
Warte mal kurz, ich muss mir das als Sendungstitel notieren. Du bist zu romantisch. Das wird nicht klappen. Aber ich würde es mich ja freuen, weißt du, ich bin ja Ich bin ja in dem Fall Pessimist, aber ich glaube nicht, dass ich dass das funktionieren wird. Ich erinnere mich daran, du erinnerst dich doch auch noch, als Greipel und Cavendish in einem Team gefahren
genau,
sind.
Genau, ja.
Das wäre ja auch die unschlagbare Sprintrakete, wie du es gerade gesagt hast. Und das hat auch nicht wirklich funktioniert.
Ja, da hat der Cavendish den Greipel mal gewinnen lassen beim Giro und hat behauptet, er hat ihn gewinnen lassen und seitdem war das Tischtuch dann irgendwie zerschnitten.
Und da war nicht Mark Rancher auch noch dabei?
Ja, genau.
Der auch zur damaligen Zeit wirklich mit einer der besten Anfahrer war. Das wäre im Prinzip das, Mark Rancher, Degenkolb, also das wäre im Prinzip das gewesen. Und dass du aber auch nicht aus der Geschichte lernst. ich gebe dir recht, es wäre sehr, sehr schön, wenn da wirklich derjenige, der an dem Tag merkt, der andere ist besser drauf, sich hinten anstellen würde. Ob das passieren wird, ich habe meine Zweifel und nach den letzten anderthalb Jahren wüsste ich auch, wen ich von Greipel und Kittel zu Hause lassen würde, aber das macht für mich auf jeden Fall, ich denke, ich finde ja so Sprint-WMs meistens die uninteressanteren WMs. Mhm. Also jetzt im Vergleich zu denen mit Bergen oder mit einem profilierten Kurs. Aber dieses Jahr macht diese Geschichte es für mich doch spannend,
ja, es ist,
wo ich eigentlich befürchtet habe.
Halt aus deutscher Sicht sehr interessant. Aber ja, also Marcel Kittel hat sich halt zum Beispiel, habe ich noch nicht mitbekommen, dass er sich eindeutig positioniert hat. Also André Greipel, der hat ja klar gesagt, es muss eine Entscheidung her. Ich möchte gerne wissen, ob jetzt für mich gefahren wird oder ja, ob ich mich hinten anstellen will.
Ja, finde ich auch eine, also finde ich jemand mit der Historie, mit seiner Palmares durchaus eine Position, die man mal haben kann. Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ich würde auch sagen, so nach dem Motto, ey, wenn wir nicht für mich fahren, dann fahre ich halt nicht mit. Ich habe Familie, ich möchte mich gerne auch mal zwei Wochen dann um meine Eltern, um meine Kinder kümmern, anstatt dahin zu fahren. Also ich finde, das ist eine völlig berechtigte Position, die er einnimmt da.
Ja, aber es könnte sich natürlich auch,
sich
natürlich auch einer der drei groß hervortun und sagen, ja, ich stelle mich jetzt in den Dienst der Mannschaft. Das wäre also für mich viel höher anzurechnen noch, als vielleicht, dass derjenige Weltmeister wird. Weil da seine eigenen Chancen zu opfern für das Team, das wäre eigentlich ganz groß.
Ja. Andererseits, Kittel hat vielleicht noch ein paar Jahre, wo er es machen könnte. Und Greipel wird halt nicht jünger. Also weißt du, wann könnte nochmal, also weißt du, so schnell kommt keine Sprint-WM mehr. Wenn Greipel mal Weltmeister werden will, dann wäre jetzt die wahrscheinlich beste Gelegenheit. Und wenn er ein bisschen so auf die Tube drückt und sagt, ich will jetzt eine Entscheidung, dann kann ich das nachvollziehen.
Auf jeden Fall, ja.
Also, Kittel kann ja sagen, okay, pass auf, ich stell mich in den Dienst der Mannschaft und das erwarte ich aber auch von allen anderen. Wurscht, wir werden sehen. Wann ist die WM?
Die WM ist dieses Jahr erst im Oktober. Also von daher ist es ja auch so, gute Überleitung zum nächsten Thema.
Das war geplant.
Für viele Sprinter die Vuelta zu früh kommt und dadurch einfach das Sprinterfeld bei der Vuelta relativ, ja, doch übersehbar besetzt ist.
Aber gut, dass du es, also ich hätte jetzt nicht, aber war nicht letzt, also ich weiß nur, die WM vor zwei Jahren, war die nicht auch am 3. Oktober? Also ganz, oder ganz, meine schon, also zumindest in der ersten Oktoberwoche, als es in weiß der Geier wo war. Ich weiß nur, dass ich bei dem WM-Rennen damals eingeschlafen bin. Was nicht für das Rennen spricht. Oder nicht für mich, das kann man auch so und so sehen. Vuelta, du hast es aufgegriffen. Die unwichtigste der drei großen Landesrundfahrten, wenn man so sagen möchte, oder es böse meint. Aber du hast ja eine größere Affinität zu Italien als zu Spanien. Bei mir ist das so pari pari. Vielleicht, wir haben ja sonst immer alle Teams durchgesprochen und alles und alle Favoriten für das und Favoriten für das und Favoriten fürs Abschleppen nach der Eisdiele und so weiter. Vielleicht machen wir es diesmal ein bisschen anders, sondern sprechen nur so über die großen Favoriten. Also wer war vorher der Favorit und was hat sich mittlerweile vielleicht auch schon fast ein bisschen erledigt, wenn man die Ergebnisse der ersten Tage betrachtet.
Ja, also es gab jetzt nicht vor dem Start so sozusagen den einen großen Favoriten, auf den man jetzt unbedingt alles setzen müsste. Also man hat so gedacht, vielleicht ein Alberto Contador ist nach der Tour de France, wo er ausgestiegen ist, derjenige, der vielleicht am ausgeruhtesten ist. Ja, aber da hat man dann auch schon wieder gesehen, bei den ersten Etappen hat er sich schon einen Rückstand eingehandelt. Andere Favoriten natürlich, Chris Froome hat die Tour de France gewonnen, möchte jetzt auch endlich bei der Spanien-Rundfahrt mal zeigen, dass er auch eine andere große dreiwöchige Landesrundfahrt an sein Palmarès einschreiben kann. Nairo Quintana natürlich, auf die Revanche für die Tour de France aus. Ja, und auch ein Alejandro Valverde steht am Start, der jetzt die dritte Grand Tour schon in diesem Jahr in Angriff nimmt. Und dann haben wir natürlich noch so Fahrer wie zum Beispiel ein Esteban Chaves oder auch ein Steven Kruiswijk, die vom Giro d'Italia kommen und die Tour de France nicht gefahren haben. Und ja, die eigentlich auch zu den Favoriten zu zählen waren.
Das ist ja immer, oder nicht immer, aber es ist ja oft so, dass man, dass quasi die Vuelta so ein bisschen das Trostpflaster ist für die, die bei den ersten zwei Rundfahrten nichts abliefern konnten. Und ja, jetzt kommt es halt dazu, dass ein Froome auch sagt, ich möchte nochmal einsteigen. Jetzt ist natürlich, nachdem du es schon mehr verfolgt hast als ich nach den ersten fünf Etappen, aber wen hättest du denn vorher auf dem Treppchen gesehen, wenn du jetzt mal versuchst, das auszublenden, was du schon mitbekommen hast?
Ja, also für mich die üblichen Verdächtigen eigentlich, also Alberto Contador, Chris Froome, Nairo Quintana, und ich hätte eigentlich so gedacht, dass vielleicht ein Steven Kruiswijk die vielleicht doch ein bisschen ärgern kann nach der starken Vorstellung beim Giro d'Italia, wo er wirklich bis drei Tage vor Schluss noch so als der sichere Sieger aussah und auch mit richtig starken Vorstellungen am Berg. Ja, aber es hat sich, ist dann doch ein bisschen anders gekommen, als man dann dachte, und es ist momentan einfach ein sehr offenes Rennen noch.
Also ich hätte, um das aufzugreifen, ich hätte mich wahnsinnig für Kruiswijk gefreut, wenn der irgendwie, also weil der ist ja schon ein bisschen die tragische Figur, ist übertrieben, weil es ist immer noch ein Sport, aber es war ja schon ein tragischer Moment beim Giro. Ich habe ganz klar Chris Froome auch auf dem Treppchen gesehen, einfach so nach dem Motto, wenn der mal ohne Druck fahren kann, das tut ihm, glaube ich, auch ganz gut, und ich glaube, das tut seiner Leistung sogar gut und macht ihn noch besser. Contador habe ich so ein bisschen weiter hinten angesehen, da war ich nicht so von überzeugt. Und wen hattest du noch? Und Quintana, genau. Quintana, der, wenn die Geschichte stimmt mit seiner Virusinfekt bei der Tour, dann dachte ich, dann wird auf jeden Fall es zum Zweikampf zwischen Froome und Quintana mit dem Kruiswijk so als Geheimtipp dazwischen.
Also ein Geheimtipp von mir war eigentlich auch noch der Tour des Swiss-Sieger Merel Angelopez, dadurch, dass der Titelverteidiger Fabio Aru gar nicht am Start ist, ist er dieses Jahr bei Astana der Kapitän. Das ist jetzt seine erste große dreiwöchige Landesrundfahrt, und man hat viel von ihm erwartet, aber da haben sich ja die Hoffnungen auch schon mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes zerschlagen.
Ja, und er ist halt auch ein sehr, sehr bergfester Fahrer, und die Vuelta hat, glaube ich, 10 Bergankünfte dieses Jahr. Ich wüsste gerne mal so, vielleicht kann das ja ein Hörer mal recherchieren oder weiß das sogar irgendwo zu finden, so alle Höhenmeter der einzelnen Etappen addiert, den Giro, die Tour de France und die Vuelta, wie viele Höhenmeter sozusagen in den drei Wochen zurückgelegt werden. Also ich würde sehr viel darauf wetten, dass die Vuelta mit etwas größerem Abstand vorne liegt, weil traditionell sie, glaube ich, die bergigste Rundfahrt von den dreien ist.
Ja, wobei die Höhenmeter kommen eigentlich mehr oder weniger meistens nur dadurch zustande, dass zum Schluss eine Bergankunft auf dem Programm steht. Zwischendrin gibt es ja gar nicht so viele Berge in der Regel.
Oder dann sollen sie einfach mal die Höhenmeter der letzten 50 Kilometer oder so. Also das ist, du weißt, was ich meine. Also, wenn man bei der Tour de France so ein bisschen rumbummelt, ne, hier ein bisschen hoch und runter und hoch und runter, das ist so rennentscheidende Höhenmeter, meine ich. Ich glaube, da ist die Vuelta die führende. Und da war Lopez, war ja ein sehr guter Bergfahrer bei der Tour de Suisse, und das wäre mit Sicherheit auch was gewesen. Hast du schon recht. Das wäre so ein Fahrer, den ich nicht auf dem Schirm gehabt hätte und wo ihr zwei dann hinterher wieder sagen könntet, haben wir doch vorher gesagt. Aber es hat sich zerschlagen.
Ja, also wenn wir das Rennen mal ein bisschen systematisch durchgehen, was bisher passiert ist.
Gerne.
Der Auftakt, einen Mannschaftszeitfahren, wo es wirklich ja im Kampf um den Sieg sehr eng zur Sache ging, muss man so sagen. Erst hatte Movistar, hatte lange Zeit die Bestzeit, und dann wurden die doch von Sky wirklich um Sekundenbruchteile geschlagen. Und dadurch, dass Peter Kenyek dann als erster über die Linie gefahren ist, war dann auch der erste Gesamtführende der Spanien-Rundfahrt. Aber beim Auftaktzeitfahren natürlich der große Verlierer gleich mal das Team Tinkoff mit Alberto Contador, der da schon ja einen ordentlichen Rückstand sich eingehandelt hat. Ja, und dann...
Wie viele Sekunden? Ich finde es gerade nicht. Aber
es waren, glaube ich, so 50 Sekunden gut.
Ja, 52 hatte ich auch im Kopf, aber so, ja, genau. Dann stimmt das.
Ja, und dann weiter ging es mit der zweiten Etappe. Es war eigentlich mehr oder weniger im Vorhinein schon klar, dass es mehr oder weniger eine Sprint-Etappe werden wird. Und ja, hinterher war es eigentlich auch ja, fast schon so ein bisschen passte ins Klischee oder ein bisschen belustigend zu hören, dass Philipp Gilbert dann hinterher gesagt hat, also um es vorwegzunehmen, es war eine Ausreißergruppe vorne eine lange Zeit und dann gab es so eine kurze Welle im Finale auch und da hat dann halt ein Philipp Gilbert einfach mal attackiert und er hat hinterher gesagt, ja, er hat attackiert, weil ihm das Rennen zu langweilig war. Und hinten im Feld hat man wirklich ziemlich übel gebummelt. Ja, und die Ausreißer auch dann lange Zeit vorne zappeln lassen. Aber es kam dann ja zu einem Sprint, wo dann, ja, Gianni Meersmann, ein Sprinter eigentlich aus der zweiten Reihe, beziehungsweise ein hügelfester Sprinter, sich da den Sieg gesichert hat. Aus deutscher Sicht sehr bemerkenswert bei dieser Etappe. Der Herr Schwarzmann, der da vom Team Bora Zweiter geworden ist, also den hätte man so vielleicht auch nicht auf dem Schirm gehabt hat. Und
absolut nicht.
Ja, und es fehlt also, ja nur eine halbe Radlänge irgendwie, damit er da die Etappe noch abschießt. Also von daher.
Schon, also der, die Mitnahme von ihm hat sich damit schon gelohnt, meiner Meinung nach. Ne? Also der hätte eigentlich nach dem zweiten Tag aufhören können und sagen, so besser wird's nicht mehr.
Ja, dann gehen wir mal weiter. Dritte Etappe. Ja, das war dann diese erste Hügelankunft mit dieser, ja, steilen Wand, dem Mirador de Isado. Und es war lange Zeit eine Ausreißergruppe vorne, die dann auch durchgekommen ist. Und zum Schluss ging es dann nochmal so 3 Kilometer von der Küste von 0 Metern, also direkt auf Meereshöhe, wirklich richtig steil bergauf mit einer Rampe von bis zu 30% fast drin. Und in der Ausreißergruppe hat sich dann, ja, der Franzose Alexandre Genies war denn der Stärkste und hat dann die Etappe gewonnen. Aber bei den Favoriten, es war ganz spannend dann zu sehen, Movistar, die haben da gleich den Federhandschuh hingeworfen und haben dann ziemlich viel Tempo gemacht. Aber so Fahrer wie Chris Froome und Alberto Contador, die waren dann ja mitten in der Steigung, waren die plötzlich abgehängt, waren weg. Und Froome konnte sich dann nochmal erholen oder beziehungsweise der ist wahrscheinlich einfach wieder seine Wattzahl hochgefahren, ist dann wieder nach vorne rangefahren. Aber Alberto Contador, der hat auf der Etappe auch nochmal Zeit verloren und ein Fahrer, den man vielleicht auch so nicht auf dem Schirm gehabt hätte, ist dann ins rote Trikot gefahren, Ruben Fernandes, der in dieser steilen Rampe von den ganzen Movistar-Fahrern ja fast der Stärkste war. Lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass Quintana und sein Landsmann Esteban Chavez sich da während der Steigung ein bisschen belauert haben, daraus hat er ein bisschen Profit geschlagen, ja, und hat sich dann das rote Trikot geholt.
Ich habe hinterher nachgelesen noch, Contador hat halt gesagt, er war echt am Limit, also er konnte nicht mehr und er hatte einen Puls 200 und besonders in diesem Steilstück, er ist ja eher so der Typ für die langen gleichmäßigen Anstiege und das, dieses 30% Stück, das hätte ihm halt rausgezogen und da muss man halt sagen, da ist halt Froome mittlerweile so abgezockt oder ich glaube, dem könnte man mittlerweile auch sein, das, was man ihm immer zum Vorwurf macht, der guckt nur auf sein Wattmessgerät. Ich glaube, der hat mittlerweile auch so viel Intuition, dem könntest du das Wattmessgerät auch wegnehmen und der wird trotzdem genauso fahren wie jetzt. Weißt du, das war für mich auch so eine Situation, wo ich gedacht habe, andere Fahrer werden da vielleicht nervös, überpacen kurz oder fahren nicht ihren Stiefel und der fährt seinen Stiefel runter und wird dann einfach hinter einem, Valverde, glaube ich, war vor ihm Dritter, weißt du, der macht halt seine Platzierung, der zieht das so durch und ich finde, dass viele Leute ihn dafür kritisieren, dass er nur nach Watt zählt oder dass er seinen Stiefel runterfährt, aber der Erfolg gibt ihm ja nun mal in Teilen recht.
Ja, zumal man auch den anderen, seinen Gegnern da vielleicht ein bisschen Vorwurf machen soll oder machen muss eigentlich, wie es gerade schon gesagt haben, also ein Quintana und ein Chavez, die haben sich da relativ lange belauert, die hätten eigentlich alles daran setzen müssen, irgendwie, ja, vielleicht schon mal ein bisschen Zeit rauszuholen, ja, aber davon hat er...
Die anderen fahren auch nicht klüger.
Nein.
So, das ist, glaube ich, der Punkt. Die fahren anders, aber auch nicht klüger. Das Ergebnis ist auch kein besseres. Und ich weiß auch nicht, wie man den Froome da schlagen könnte oder was man da machen könnte. Aber die anderen Fahrer müssen ja jetzt auch mal irgendwann, muss man da begreifen, und nicht nur die Fahrer, sondern auch die Teamleiter, so wie bisher, kommt man da nicht bei.
Nein, also das ist echt schwierig. Aber auf der Etappe auch dann noch ein paar andere Favoriten, die sich da eigentlich mehr oder weniger schon verabschiedet haben aus dem Gesamtklassement. Ja. Also ein Fahrer wie ein TJ van Garderen, der hat zwar im Vorfeld schon gesagt, er möchte eigentlich nur auf Etappensiege fahren, ja, aber hat sich da halt dann, ja, ist dann auch schon fliegen gegangen sozusagen und hat sich verabschiedet aus der Gesamtwertung. Ein Steven Kruiswijk und ein Robert Gesing haben an dem Tag auch viel Zeit verloren und ja, auch ein Andrew Jelensky hat da schon, ja, auch schon mit einem leichten Rückstand kassiert.
Also und Contador war doch auch noch mal deutlich weiter weg, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Nein, der ist mit 54 Sekunden Rückstand reingekommen. Also so waren so rund 28 Sekunden, die er dann auf den auf den Valverde verloren hat.
Ja, aber das, ne, plus die 52, die
er. Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Da ist man auch schon wieder auf.
Das ist natürlich schon ein Rucksack. Und wie du vorhin schon gesagt hast, der war einfach in der Steigung dann auch am Limit. Wenn ich mich zurückerinnere, im Jahr 2012 war es, glaube ich, da wurde genau die gleiche Steigung gefahren und da hat damals ein Purito Rodriguez gewonnen, aber der konnte sich dann erst auf den letzten Metern vom Alberto Contador absetzen.
Der Lack ist ab. Beim Alberto. Das Schnitzel ist durch, um es mal so zu sagen. Für die Leute, die sich noch an die alten Zeiten erinnern können, wo er vom Strand direkt zum Giro gefahren ist und gewonnen hat, das ist ab. Ja? Ich glaube, kommt er nochmal wieder? Also meinst du, der Wechsel zu Trek Segafredo oder Segafredo Trek bringt ihm was? Im Sinne von Leistungsschub, Motivationsschub, neue, vielleicht mal ein anderes Land länger da leben oder so?
Ja, aber es ist natürlich, man muss auch immer berücksichtigen, die äußeren Umstände im Team Tinkoff waren in diesem Jahr äußerst ungünstig. Also es
das hast du sehr, 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 sehr.
Ja, also bei der Tour de France gesagt. Hat man, also der Chris und ich haben es beim letzten Mal auch schon besprochen, bei der Nachanalyse der Tour, dass es einfach mehr oder weniger so war, dass in dem Team einfach jeder für sich mehr oder weniger gefahren ist, außer an Peter Sagan, der wirklich überall gewesen ist. Und auf einer Bergetappe, wenn dann Roman Kreuziger mehr oder weniger auf eigene Kappe fährt, anstatt eigentlich seine eigentliche Aufgabe zu erfüllen, dann auf seinen Kapitän zu warten, das ist natürlich extrem demoralisierend, wenn du dann als mehrmaliger Sieger einer Grand Tour dann so von deinem Team im Stich gelassen wirst, dann fragst du dich natürlich auch, ist es überhaupt das noch wert, sich in diesem Jahr jetzt so voll reinzuhängen?
Aber, da sage ich eins zu, wer sich mit den Hunden schlafen legt, muss sich nicht wundern, wenn er mit den Flöhen aufwacht.
Na klar, ja.
Ja, also, dass dieses Team nicht das Allereinfachste sein wird, das hat er vorher auch gewusst. Und der Grund dafür, dahin zu gehen, kann ja eigentlich nur Geld sein. Oder, keine Ahnung, womit sie ihn gereizt haben. Also, es gab ja einen Grund, weswegen er dahin gegangen ist. Aber dann also beschweren kann er sich darüber nicht, finde ich, dass das eine schwierige Nummer wird. War klar. Und ich glaube, dass ein Contador mit etwas besser geführt im Sinne von gute, bessere Berater oder selber mit ein bisschen mehr Grips im Kopf in seiner Karriere viele Entscheidungen hätte anders treffen sollen und wäre dann wirklich ein großer Fahrer geworden. Für mich ist dafür irgendwie so ein paar Sachen hindern mich daran, ihn für einen großen Fahrer zu beschreiben. Da sind wir aber, glaube ich, so ein bisschen unterschiedlich, ne?
Ja, also ich gebe dir absolut recht. Ich meine, abseits des Fahrrades hast du vollkommen recht. Aber natürlich mit der Art und Weise, wie er die Rennen bestreitet und immer wieder angreift, sorgt er natürlich auch für ein unheimlich animiertes Rennen und ist ja dadurch auf dem Fahrrad für mich ja ein einfach sehr guter Fahrer.
Es ist ja auch so, dass man solche Feindbild ist übertrieben, weil dafür ist er mir zu egal, aber ne, so der erste, die Bundesliga lebt ja auch davon, dass 17 Mannschaften einen Bayern München weniger mögen. Ne? Also so solche Leute leben ja auch den Radsport. Ob man sie gut oder schlecht findet, das gehört ja alles dazu irgendwo. Wo waren wir jetzt bei welcher Etappe? Wir waren doch jetzt bei Etappe Nummer 3.
Ja, nächste Etappe, Nummer 4, war auch wieder mehr oder weniger eine Bergankunft, aber eher so eine seichte Bergankunft, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Und ja, erstaunlich, wie am Vortag ist auch wieder eine Fluchtgruppe durchgekommen. Und ja, hat sich ein Franzose, relativ unbekannter Franzose, Lilian Calmejean, den Sieg gesichert vom Team Direct Energy. Und was vielleicht ganz spannend war oder was vielleicht manchen Favoriten auch so ein bisschen noch leid tun wird, vielleicht, dass man da den John Darwin Atapuma ins Leader-Trikot hat fahren lassen, weil das eigentlich hat schon bewiesen bei mehreren Rundfahrten, dass er eigentlich auch in der Lage ist, in die Top 10 anzugreifen. Ja, und der war vorne mit in der Ausreißergruppe. Und ja, die haben sich mehr oder weniger da im Finale zerfleischt gegenseitig in der Ausreißergruppe. Und hinten bei den Favoriten war es denn so, dass eigentlich an dem Tag keiner sich hundertprozentig in die Offensive getraut hat und alle mehr oder weniger geschlossen ins Ziel kamen. Also es war jetzt keiner der großen Favoriten auf den Vuelta-Sieg, der da jetzt irgendwie großartig Zeit eingebüßt hätte.
Das war für die Favoriten, war das mehr so ein Ausruhtag, was angesichts der Strecke natürlich auch ein bisschen frech ist, das so zu sagen. Aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Was glaubst du, warum bei der Vuelta, also wir hatten jetzt Etappe 4, schon der zweite Ausreißergeschichte, warum klappt das diesmal besser? Weil die Sprinter-Teams weniger Interesse haben, weil sie nicht so stark besetzt sind oder und deswegen bis jetzt die Nachführarbeit weniger gut organisiert ist? Ist das so der Grund, der eigentlich auf der Hand liegen würde für einen Laien wie mich?
Ja, du hast natürlich einfach weniger, ja, wie soll ich sagen, weniger ambitionierte Sprintermannschaften und auch weniger ambitionierte Mannschaften mit hügelfesten Fahrern oder hügelfesten Sprintern, sage ich mal so, die bei so einer Ankunft dann wirklich so ein Ding abschießen würden, die da einfach die Nachführarbeit so konzertiert organisieren würden und dadurch haben halt die Ausreißer dann doch bessere Chancen. Und ja, auf der Etappe, wo wir jetzt gerade waren, Etappe 4, hat man auch gesehen, dass dann Movistar im Finale ziemlich intensiv nachgeführt hat. Und die haben natürlich auch gesehen, den Atapuma dürfen wir jetzt nicht noch viel weiter fahren lassen, sonst wird er wirklich noch zu einer ernsthaften Bedrohung, vielleicht im Gesamtklassement. Und da hat sich halt auch nicht so wirklich einer verantwortlich gefühlt. Dadurch halt auch bedingt, dass es nicht den einen großen Favoriten wie bei der Tour de France, Chris Froome mit dem Team Sky, gibt, die dann wirklich die Verantwortung übernehmen und sagen, wir schwingen hier das Zepter und entscheiden, wem wir nachfahren.
Mhm. Kommen wir dann schon zur heutigen Etappe. Eigentlich eine Wiederholung von Etappe, was war es, 2?
Genau, ja.
Ja, also Sprintankunft heute wieder. Und wieder ein Mersmann von Etix Quickstep, der gewonnen hat vor, ja, den anderen typischen Sprintverdächtigen. Also wenn ich das jetzt hier sehe, gab es, also ich habe es heute noch nicht sehen können, deswegen kann ich eigentlich nur sagen, das Ergebnis vortragen. Gab es irgendwas, was ich verpasst habe?
Ja, das Finale,
das
Finale wurde eigentlich nicht durch den Sprint geprägt, sondern leider durch einen schweren Sturz auf dem letzten Kilometer.
Okay, ja, das habe ich nur gelesen.
Dadurch kam halt eine kleine Gruppe vorne nur an, die den Sprint unter sich ausgemacht hat. Gianni Mersmann hat das Ganze relativ gut vorbereitet bekommen von seinen Teamkollegen, ja, und ist dann rausgezogen, so 100, 200 Meter vom Ziel, und hat sich dann den Sieg gesichert, aber bei diesem Sturz sind halt ja zahlreiche Fahrer zu Fall gekommen, unter anderem auch, ja, Steven Groesbeck, der aber, glaube ich, schon vorher in einem Sturz verwickelt war, der saß dann da, hat sich das die Schulter gehalten, da muss man dann auch abwarten, ob der jetzt da noch weiterfahren kann. Ja, aber kann man sich schon fragen, dass trotz dieser geringen eigentlich Sprinterpräsenz solche Stürze dann noch auf den letzten Kilometern zustande kommen.
Mhm. Robert Kieselowski, Kantadeurhelfer, hat vielleicht das Schlüsselbein durch. Sehe ich hier gerade noch, ja, Groesbeck, mein Gott, ey, wenn er jetzt da wieder gestürzt ist und Pech hat, also langsam wird das für mich ein tragischer Held. Ich brauche mal langsam ein Trikot von dem oder so, um den ein bisschen moralisch zu unterstützen. Vielleicht liegt es auch am Fahrrad. Vielleicht ist Bianchi einfach nicht mehr, vielleicht kann man das einfach nicht mehr fahren. Muss ich den Markus mal beim nächsten Snack fragen.
Ja, aber erinnert so ein bisschen an seinen Teamkollegen Robert Gesing in früheren Jahren, der auch immer als riesiges Talent gehandelt wurde und bei der Tour de France auch schon vorne mitgefahren ist, aber immer wieder durch Stürze zurückgeworfen wurde einfach. Es steckt bei den Holländern, bei den Niederländern einfach so ein bisschen drin, leider.
Ja, hoffen wir mal das Beste. Also, dass er morgen nochmal ranfahren kann, dass er vielleicht dann jetzt so ein, zwei Tage mit ruhigeren Etappen für sich irgendwie regenerieren kann.
Es trifft ja nicht nur die Niederländer. Also, vorhin schon angesprochen, Miguel Angel Lopez, der auf der einen Etappe auch sehr schwer gestürzt ist und schon viel Zeit verloren hatte, der dann wirklich noch, ja, ich glaube, mit 3 ausgeschlagenen Zähnen oder abgebrochenen Zähnen dann weitergefahren ist. Boah. Das, ja, boah. Also möchte ich mir gar nicht vorstellen. Also das muss unheimliche Schmerzen sein und ja, wie der dann überhaupt noch sich richtig ernähren konnte während des Rennens.
Ach, erzähl mir sowas nicht. Da dreht sich hier mir alles um. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, das ist jetzt gerade so der Stand, ne? Also vielleicht heute, wir zeichnen Mittwoch auf, vielleicht sollten wir das auch dazu sagen. Atapuma im Moment im roten Trikot des Führenden. Gianni Mersmann natürlich mit diesen 2 Siegen im Moment im grünen Trikot des Sprinters. Es gibt ja auch so 1000 Trikots bei der Vuelta, deswegen blicke ich da nie so richtig durch. Polkadot Jersey, Alexandre Grenies von FDJ, aber da hat sich noch nicht viel getan, also der hat 10 Punkte, das kann man mal so.
Ja, halt durch die Bergankunft.
Ja. Atapuma auch im kombinierten Trikot, das ist auch wieder sowas, was kein Mensch so richtig versteht. Was dann Alejandro Valverde gerade für ein Trikot steht. Im Team ist Movistar erster. Und ja, also im Moment sieht es so aus, Atapuma vor Valverde, vor Froome, vor Quintana, Chavez, Sanchez González, Ruben Fernandez vor Leopold König vom Team Sky und Peter Kenneth auch von Team Sky, die natürlich noch von der Mannschaftszeitfahren ein bisschen profitieren, wo sie ja die gute Zeit rausgeholt haben. Ja, welchen Tag schreibe ich mir denn jetzt in den Kalender, wo ich unbedingt Vuelta gucken muss? Wenn du mir sagen würdest, den einen Tag solltest du dir nicht durch die Lappen gehen lassen. Ich habe ja sonst immer, gucke ich mir vorher so ein bisschen die Etappe, nicht die Etappe, so auch die auf der Landkarte an, wo die langfahren, weil das, ich finde das ja auch immer schön, so die Gegenden zu sehen. Diesmal treiben sie sich ja vorwiegend im Norden rum.
Ja, also so die, also schweren Etappen kommen jetzt schon am Wochenende und auch danach mit den Lagos de Covadonga, aber eigentlich so die eigentliche Königsetappe ist die Bergankunft am Col do Bisc. Und ja, das ist die Etappe 14 am 3.9. Mhm. Und ja, ungewöhnlich fährt man nach Frankreich dann rüber, aber hat dann wirklich ja drei richtig schwierige Erstkategorieberge und dann zum Schluss noch halt ja die Bergankunft am Col du Bisc oben. Und es ist also so ein bisschen atypischer Vuelta-Berg eigentlich, der Col du Bisc, weil das ist eigentlich so ein klassischer Tour de France-Berg, wo man so sagt, da kommt man eigentlich, ja, ist auch ein sehr steiler Berg, aber kommt man eigentlich mit guten Rollerqualitäten noch sehr gut hoch.
Mhm. Du hast mir, also den 14. werde ich mir notieren. Also die Etappe sieht vom Profil her sehr interessant aus. Mal gucken, wo wir an dem Tag einen Babysitter herkriegen. Das gefällt mir. Ja, das war's schon eigentlich. Also ich bin ja eigentlich, du kennst ja unsere Velo-Snack-Zeiten, 1,20, da laufe ich ja eigentlich sonst erst warm. Aber das war jetzt so der Überblick dazu.
Ja, das haben wir eigentlich soweit alles abgehandelt, mehr oder weniger, was jetzt auch die Vuelta angeht.
Ja, dann machen wir jetzt noch den persönlichen Teil. Ne? Du suchst eine Unterkunft.
Ja, genau, kann ich ja so sagen. Also ich plane jetzt kurzfristig über das Wochenende nach Italien.
Ach, jetzt am Wochenende willst du schon fahren?
Ja, genau.
Okay, dann muss ich die Folge ja schnell veröffentlichen.
Richtig, ja, das wäre optimal. Also ich plane jetzt am Wochenende, verlängertes Wochenende in Norditalien, in Südtirol zu machen, in Meran, um genau zu sein. Ja, und bin da jetzt momentan noch auf der Suche nach einer Unterkunft und nach einem guten Fahrradverleih, wo man sich ein Rennrad leihen kann. Und falls da einer der Hörer da vielleicht einen Tipp hat in der Ecke, ja, wäre ich um baldige Rückmeldung sehr dankbar, wenn jemand was weiß.
Ja. Unterstützt das. Also das Hotel, was wir hatten, wäre jetzt, glaube ich, nichts für dich, weil das mehr so Familien und sonstiges ist, obwohl es gar nicht so schlecht geht. Und bis zur Sella Ronda zum Beispiel irgendwie anderthalb Stunden mit dem Auto. Wie, weißt du schon, wie du runterfährst? Wirst du ein Auto mieten oder fährst du mit dem Zug? Oder?
Ja, ich denke, ich werde mit dem Bus fahren, weil das ist hier von München her, ist das günstig und man ist auch relativ schnell da.
Ah, okay. Ja, so Bus. Ne, da bin ich ja raus aus dem Business seit Kind und okay, also das heißt, du fährst mit dem Bus runter, dann irgendwie, wie lange fährt man da? 3 Stunden? 4 Stunden?
Ich glaube so 4 Stunden.
Ah, okay, und dann kommst du wo an, in Bozen?
In Meran direkt.
Ich bin doch geografisch ein komplettes Wrack.
Ja, Meran, das ist, da, ja? Ist so ein Stückchen, ja, so nordwestlich von Bozen, aber ja, okay, das ist bei mir wieder durch den Radsport-Background bedingt natürlich. Meran kennt man dadurch, dass Marco Pantani da berühmt geworden ist.
Ah, okay. Ah, dann weiß ich jetzt, alles klar. Also dann fährst du in, heißt es dann ins Meran oder in den Meran oder in das Meran?
Es ist ja eine Stadt.
Ja, egal. Ah, okay. Ich dachte bis jetzt immer das, ey, ich habe so viele Sachen, die ich im hohen Alter erst gelernt habe. Ich dachte, Meran wäre sowas wie die Eifel, eine Gegend oder so. Ich wusste nicht,
nein,
dass es das eine Stadt,
nein,
ist.
Die Gegend ist ja Südtirol.
Na, aber dass du mich dann heute nicht mehrfach ausgelacht hast, als du mich da schon danach gefragt hast, ist sehr, 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 sehr löblich von dir. Danke.
Ja.
Okay, also wer eine Unterkunft für den Thomas, für eine Person im Meran, wer ein Ferienhaus da hat, kann es ihm gerne zur Verfügung stellen oder ansonsten ihm da unter die Arme greifen kann im Sinne von mit Tipps, Fahrrad und Unterkunft, dann tut dem Mann den Gefallen, er hat sich's verdient. Das ganze Jahr über hier ganz fleißig mitgemacht und wenn es jemand verdient hat, dann er. Und oder auch mit Tourentipps vielleicht. Ne?
Also ja, wir waren, die Tour steht eigentlich schon mehr oder weniger fest für die 2 Tage,
okay, gut,
die ich machen würde.
Okay. Dann halte ich mich da auch zurück. Ja, Thomas, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende hoffentlich im Iran.
Ja, danke. Also hat wieder Spaß gemacht, beim Velo Race mit dabei zu sein.
Ja, also ich werde mich jetzt auch versuchen, zumindest so alle einmal im Monat oder so alle in der versetzten 2 Wochen vom Snack wieder hier mit einzubringen, dass wir zumindest immer eine Regelmäßigkeit drin haben und ansonsten wie gehabt irgendwie auf Bedarf oder gucken, vielleicht machen wir ja auch irgendwie nochmal was zur Vuelta vorher. Also bevor sie zu Ende ist und danach und irgendwann und zur WM. Aber jetzt erstmal noch ein paar schöne Sommertage und dir einen schönen Urlaub und bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Ciao.